in Vergessenheit geraten, zu geraten. Und er hat alles gemacht, er hat Schallplatten aufgenommen, im Radio war er zu hören, ist auf Tour gegangen, in Theatern gespielt. Und dann, was ihm irgendwie nochmal mehr unter Druck gesetzt hat, kam das Fernsehen. Er war in TV-Shows, hat Fernsehfilme und ich weiß nicht, ob Kinofilme sogar gedreht. Und er hat gerade das Fernsehen als einen totalen Druck empfunden, weil man immer was Neues machen musste. Wenn du Theater gehst, dann gehst du von Stadt zu Stadt und machst immer das Gleiche. Kannst auch ein Jahr lang mal das Gleiche machen, aber beim Fernsehen, da musst du jede Woche was Neues bringen. Und so ist er zum regelrechten Workaholic geworden, weil er irgendwie doch immer die Angst hatte, hinterher ja, gerade in Vergessenheit. Und ja, bis zu dem Tag, wo er einen Schlaganfall bekam und seine Stimme verloren hat und seine Karriere ein Ende nahm. Wer bin ich? Ist eine echte, wichtige Frage. Und zuerst, das Erste, wie wir uns definieren, als wer wir sind, ist über unsere Eltern. Ja, da ist so das Erste, was man sagt, das ist doch Günthers Wolfgang. Das ist doch der Kleine von der Gudrun. Und so wird man wahrgenommen. Auch hier die Kinder, ach, das ist doch hier von Linda und Johannes, hier der kleine Kreis. Und so wird man definiert, ja, ist einfach, man ist der Sohn oder die Tochter von irgendwem. Und ich glaube, dass das total normal ist. Später kommt natürlich auch noch die Prägung, auch die man durch sein Elternhaus erfahren hat, auch mit dazu. Aber man wird halt über seine Eltern wahrgenommen, wer wir sind. Und bei Jesus war das natürlich ganz genauso. Steht in der Bibel, dass so der erste Titel, den Jesus bekommen hat, war neben seinem Namen Jesus, war halt, ach, das ist der Sohn von Josef. Wir können in der Bibel lesen, da steht, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Wer schon länger dabei ist, der weiß, Josef war eigentlich nur der Stiefsohn, nur der Stiefvater. Und trotzdem war es irgendwie klar, Jesus ist der Sohn von Josef und der Sohn von Maria. Und das ist irgendwie das völlig Normalste. Der Vater ist halt auch Zimmermann, die kommen aus Nazareth und er ist auch Handwerker geworden. Und damals war das auch noch sehr, sehr wichtig, da hat man sich viel mehr als Teil einer Ahnenkette verstanden. Heute, ich weiß gerade nochmal den Namen von ein paar Urgroßvätern, aber dann hört es auch schon auf. Und damals war das total wichtig, man ist sozusagen der Sohn von Sohn von Sohn von Sohn von. Da war das irgendwie wichtig. Heute denken wir ja manchmal irgendwie quasi mit uns fängt die Weltgeschichte erst richtig an. Da geht es erst richtig los. Und mit uns hört sie auch irgendwie wieder auf. Das hat man damals so ein bisschen anders gesehen. Und Probleme hat Jesus eigentlich dann erst bekommen, als er so ein bisschen aus dieser Rolle als der Sohn Josefs zu gelten, als er da ausgebrochen ist. Als er plötzlich sagte, nee, ich bin eigentlich nicht in erster Linie der Sohn Josefs, sondern da ist noch mehr in mir. Ich bin eigentlich jemand anders. Und das hat die Leute echt ganz schön verwundert, als er anfing, so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Und die Leute sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus ist nicht dabei stehen geblieben, der Sohn von Josef zu sein. Und du und ich, wir sollen auch nicht dabei stehen bleiben und auch unseren Kindern zulassen, dass sie nicht dabei stehen bleiben, einfach nur unsere Kinder zu sein. Aus der Stadt, wo wir immer gewohnt haben, in den Berufen, die wir immer gemacht haben, sondern du solltest auch die Freiheit haben, dich neu zu definieren. Jeder hat einen Namen bekommen und der uns prägt. Ja, also der Vorname und der Nachname natürlich zuerst. Also wir haben unseren Kindern extra zwei Vornamen gegeben, dann können sie sich im Notfall nochmal einen auswählen, falls sie da nicht ganz mit zufrieden sind. Aber der Name, der prägt dann. Der steht über deinem Leben drüber, von der Geburtsurkunde bis zum Grabstein steht dein Name drauf. Über deinem Leben. Unser Name prägt ja nun mal echt sehr. Ein Vorname hat allein Auswirkungen auf das ganze Leben. Das ist so, das gibt es einmal in der Bibel, dass das so eine richtige prophetische Bedeutung hat. Das gibt es aber auch bei uns. Es gibt manche Vornamen, da denkt der Lehrer intuitiv, dass der Schüler nicht so clever ist. Ich sage jetzt nicht, welche Vornamen das sind, weil es könnte ja Zuhörer dabei sein, eventuell auch übers Internet, hinterher über die MP3s, die diesen Vornamen haben und die sollen ja nicht geknickt aus dieser Predigt rausgehen. Aber die bekommen wissenschaftlich nachgewiesen schlechtere Noten, einfach weil sie diesen Vornamen haben. Oder du hast einen Vornamen, du heißt, was ich, Johnny Blue. Dann denken alle, ach, der kommt sich aus einer Künstlerfamilie. Naja, der kann schon nicht so ganz gescheit sein. Manchmal, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, dann gucke ich mir im Internet mal durch und ich kann euch auch nur empfehlen, mal euch die Listen anzugucken von den Vornamen, die vom Standesamt abgelehnt wurden. Das ist total erheiternd. Da gibt es Leute, die wollten ihre Kinder wirklich Nervensäge nennen. Bierstübel, Atomfried, das ist mein Favorit. Und das ist, wenn aber der Standesbeamte da jetzt mal nicht so auf Zack war, sondern irgendwie gesagt hat, ach komm, heute lasse ich mal fünfe gerade sein, heißt das Kind halt Atomfried oder Nervensäge, dann ist das, ja, ist das eine Sache, die dich prägt. Im Vorstellungsgespräch, wie heißen Sie? Ich heiße Nervensäge, Günther. Das ist allein schon für die Leute, die da mit dir zu tun haben, schwierig, dabei ernst zu bleiben. Und so ist der Name, den du bekommst, sagt auch irgendwie was über dich aus. Und später im Laufe deines Lebens kommen noch mehr Titel, berufliche Titel, der Bachelor oder der Master oder, wenn du was älter bist, vielleicht so der Diplom-Ingenieur oder irgendwelche anderen tollen Titel mit dazu. Oder Spitznamen, Künstlernamen. Und das alles drückt auch viel über deine Persönlichkeit aus. Und jetzt sind wir ja Jesus-Fans. Leute, die auf Jesus stehen, die ihm nachfolgen wollen, die ihn lieben, wie nichts anderes. Und Jesus hat auch recht viele Titel bekommen, viele Namen bekommen. Ich habe mal in meiner Thomson-Studienbibel nachgeguckt. 106 Titel sind da aufgeführt, die er so bekommen hat. Und ich glaube, ja, würde ja reichen, wenn wir jetzt einfach mal so die 50, 60 mal hier so zusammentragen. Das dürfte ja für uns ein leichtes sein. Kann jemand gut schreiben? Frank, könntest du schreiben? Nicht? Irgendwer? Jonas, dürfte ich dich bitten? Oder mal eben hier auf den Flipchart? Dann kann ich nämlich besser quasseln. Dürfte ich dich bitten? Einmal, ruf mal die Namen rein und der Jonas schreibt die auf. Was? Mit der Beamer-Anzeige. Ja, du kannst ja parallel mitschreiben. Einer da und einer da. Das nehme ich. Okay, ruf mal rein. Welche Titel von Jesus fallen euch ein? Hä? Hirte. Messias. Gilt für Thomas. Du schreibst Messias, du schreibst Hirte. Weiter. Christus, sagt der Ferry. Du schreibst Christus, Jonas, das Licht der Welt, schreibt der Thomas. Hm? Sohn. Christus und Sohn, schreibst du. Friedefürst, Erlöser, der Gesalbte, Retter, Opferlamm, von Nazareth, ja, der Nazarener, ja, Bruder, Lehrer, Meister, König, hohe Priester, Brot des Lebens. Was? Tier? Tür. Tür. Tür ist richtig. Tier wäre nicht richtig, ja. Der Weg. Die Wahrheit. Das Leben. Die Schiene hat einen Lauf. Jawohl. Das lebendige Wasser. Opferlamm. Stimmt, das war schon, ja. Aber das kommt auch mehrfach in der Bibel vor, deswegen ist das richtig, ja. Das Wort, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Die Quelle? Doch. A und O, Anfang und Ende, Offenbarung 1, Vers 8. Emmanuel. Der Löwe von Juda. Emanuel, nicht Manuel, Emanuel. Aber ohne Bindestrich. Also jetzt nicht E-Bindestrich, Manuel. Oder I, Emanuel. Ja, kannst du es in Hebräisch schreiben, Thomas? Das wäre uns allen wichtig, dass es ein bisschen näher am Grundtext ist. Okay. Ja, das reicht uns mal, da haben wir doch schon 50. Es gibt noch ganz viele andere, der Morgenstern. Und das ist schon irgendwie auch alles, das hat ja eine Aussage, jeder dieser Titel hat eine Aussage und sagt etwas aus, wer ist Jesus? Und alle Titel, die du bekommst, machen auch eine Aussage über dich. Es gibt ja auch bei uns ganz viele Spitznamen im Fußball oder auch sonst irgendwo. Da wird dann irgendwie Prinz Poldi und Kaiser Franz und die Walz aus der Pfalz oder wen haben wir denn noch? Wer fiel mir noch alles ein? Hä? Der Lutscher, genau, Co-Trainer von Werder Bremen, der Bomber der Nation, das Steißbein der Stadt, das Maschinengewehr Gottes, Magic Johnson, was weiß ich, der Alpha-Rüde. Aus dem Simon wird dann ein Petrus, aus Jakobus und Johannes werden die beiden Donnersöhne, wobei immer, ich freue mich auch mal auf die Auflösung, warum eigentlich Donnersöhne, vielleicht konnten die sich so herrlich aufregen, vielleicht hat es auch was mit dem Donnerbalken zu tun, man weiß es nicht, aber es gibt so verschiedene Titel und die haben alle etwas damit zu tun und auch die Namen, die dir gegeben werden, teilweise auch mit Adjektiven noch verbunden, die drücken ja etwas aus und wir fangen an, uns gegenseitig an unseren Kindern Spitznamen zu geben, um irgendwelche Charaktereigenschaften irgendwie hervorzuheben oder auch um Liebe hervorzuheben. Ich habe in euren Blicken gesehen, dass er was geschrieben hat. Um irgendwelche Charaktereigenschaften deutlich zu machen oder auch um Liebe auszudrücken oder auch manchmal um Verachtung auszudrücken für eine Person. Und ich möchte gerne über zwei Titel, die Jesus bekommen hat, mit euch reden. Mal gucken, vielleicht eigentlich auch nur über einen, ich weiß noch nicht genau. Über einen habe ich gerade schon gesprochen, er galt als der Sohn Josefs. Aber über einen zweiten möchte ich gerne mit euch sprechen. Nämlich Jesus hat sich selber auch einen Titel gegeben. Der wurde ihm nicht gegeben von anderen Leuten, sondern so hat er sich selber genannt. Das ist relativ komisch, dass das in der ganzen Evangelium uns nie überliefert wurde, dass er so angesprochen wurde, dass er so genannt wurde. Und auch in den Briefen wird er nie so genannt und auch in der ganzen Kirchengeschichte wird er nie so genannt. Und auch in unseren Liedern oder auch, es gibt kein Lied, wo er so angesprochen wird. Und das ist, wie Bärbel schon gesagt hat, der Menschensohn. Der Menschensohn. Er nennt sich im Buch Matthäus 30 Mal so, im Buch Markus 14 Mal, bei Lukas 25 Mal, bei Johannes 11 Mal, im Ganzen, also 80 Mal, nennt er sich der Menschensohn. Und es gibt noch eine Stelle in der Apostelgeschichte 7, wo er auch so genannt wird, ansonsten darüber hinaus nicht. Und Jesus redet dabei stets in der dritten Person von sich. Also das war scheinbar damals im Sprachgebrauch auch so üblich, dass man das manchmal gemacht hat. Ja, macht man ja vielleicht heute auch mal, sagt der eine, okay, wo hat der Herr Günther den Hunger drauf heute? Ach, der Wolfgang Günther hätte gerne Pizza. Manchmal redet man so und Jesus auch. Jesus verwendet diese Worte immer nur selber, sind uns als Zitat überliefert und er wird nicht so angesprochen. Und das ist so ein bisschen komisch und das hat also, dass er auch nie so genannt wird, in den Briefen beispielsweise. Da haben auch Leute mal überlegt, vielleicht meint er damit gar nicht sich selber, vielleicht meint er noch jemand anders damit. Aber das wird eigentlich in dem Zusammenhang, wo Jesus das sagt, eigentlich sehr, 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 sehr deutlich, dass er zu 100% sich selber damit meint, dass er der Menschensohn ist und das auf sich bezieht. Es geht so eine Stelle, da wird er maximal von anderen so genannt, da ist er in einer Diskussion. Und irgendwann fragen ihn seine Diskussionspartner und sagen, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn überhaupt? Und fragen ihn das. Und das ist ja mal eine gute Frage. Wer ist eigentlich dieser Menschensohn? 80 Mal und irgendwie, was heißt das eigentlich? Wie kommt eigentlich Jesus darauf, sich der Menschensohn zu nennen? Ich möchte das gerne mal so ein bisschen auflösen. Warum nennt er sich so? Im Buch Daniel, Kapitel 7, gibt es einen Abschnitt, auf den Jesus sich hier bezieht. In dem Buch Daniel ist ein hochrangiger Beamter, der auch Prophet ist. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein Mensch, der Dinge von Gott gesagt bekommt, die die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft von einzelnen Menschen, von Familien, Gruppen, Gemeinden oder sogar ganzen Nationen betrifft. Und dieser Daniel hat einen Traum, der ihm hinterher auch noch sehr erläutert wird. Und in diesem Traum sieht er vier furchterregende Tiere, die aus dem Wasser kommen. Als erstes sieht er einen Löwen mit Flügeln, der aber auch plötzlich ein menschliches Herz bekommt. Dann sieht er einen Bären, der drei Rippen im Maul hat. Als nächstes erscheint ein Panther oder ein Leopard mit vier Flügeln und dann hat er plötzlich auch noch vier Köpfe. Und das vierte Tier, was kommt, ist ganz furchterregend. Es hat eiserne Zähne, es ist gewalttätig, es frisst und zertritt alles um es herum. Darüber hinaus hat dieses furchterregende Tier, was nochmal so ganz anders ist, 10 Hörner und plötzlich brechen auch noch 3 Hörner weg und da kommt ein neues und dieses Horn hat plötzlich auch noch menschliche Augen und ein Maul und redet ganz ungehörige Dinge. Ich steige mal bei Daniel 7 ein und dann geht es weiter. Ich will das mal eben kurz erklären, worum es hier geht. Es geht bei dem Löwen um das babylonische Weltreich. Es geht bei dem Bären um das persische Weltreich. Es geht bei dem Panther oder bei dem Leopard um das griechische Weltreich, was nach Alexander dem Großen in 4 Unterreiche zerfällt. Und bei dem 4. Reich, bei diesem ganz komischen Tier, ist man sich eigentlich einig, dass es das römische Weltreich mit gemeint ist, was ein bis dahin unerreichte Ausmaß an Macht besaß und eine bisher ungeahnte Form der Brutalität auch mit sich gebracht hat. Und in diesem Bild, er sieht erst diese 4 Tiere, geht es dann weiter. Dann sieht er, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee. Und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich überspringe ein paar Verse. Ich sah in diesem Gesicht, das heißt in dieser Vision, in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn. Und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und diese Vision erschreckte mich. Hier ist das Alte Testament weitestgehend in Hebräisch geschrieben und das Griechische, das Neue Testament im Griechischen, sodass man jetzt natürlich nicht das gleiche Wort da steht. Aber hier steht dieser Ausdruck des Menschensohn. Nicht irgendein Sohn von irgendeinem Menschen, sondern der Sohn des Menschen. Man könnte quasi sagen, dass es hier bei diesem Begriff Menschensohn um den wahren Sohn, um den wahren Repräsentanten der menschlichen, der Menschheit geht. Ein wahrer Mensch und zugleich der wahre Mensch. Und das ist Jesus. Jesus ist sozusagen im römischen Weltreich geboren. Daniel berichtet auch später, geht dieser Traum noch weiter, dass er auch diese Auseinandersetzung zwischen diesem Tier, was die Heiligen erstmal fertig macht und es lange dauert, bis die Gerechtigkeit, nach der wir uns alle sehnen und nach der wir innerlich schreien, bis die dann auch kommt. Aber dass das halt anfängt mit dem Menschensohn. Und er redet immer wieder, dass er dieser Menschensohn ist. Und der Menschensohn bekommt 3 Dinge. Er bekommt Macht, er bekommt Ehre und er bekommt ein Königreich. Das Erste, er bekommt Macht. Er sagt, dass er der ist, an dem sich alles entscheidet. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor Gottes Engeln bekennen. Wer mich vor den Menschen aber verleugnet, der wird vor Gottes Engeln auch verleugnet werden. Oder an einer Stelle, da heilt er einen Kranken und sagt, ihr sollt jetzt sehen, dass der Menschensohn die Macht hat, Sünden zu vergeben. Deswegen wird er jetzt hier auch gesund. Er hat die Macht. Oder Jesus sagt, bemüht euch doch nicht um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt und ihm die Macht gegeben. Das Zweite, er bekommt das Königreich. Das Königreich der Himmel. Was aber irgendwie so ganz anders ist, als man sich das irgendwie vorstellt. Das fängt erstmal damit an, dass der König für seine Leute stirbt. Er redete ganz offen mit seinen Leuten darüber, mit seinen Freunden, um sie auch darauf vorzubereiten und erklärte ihnen, dass der Menschensohn vieles erleiden müsste und von den Ältesten und Oberpriestern und Schriftgelehrten fertig gemacht und getötet werden würde und dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen würde. Und hier wird auch nochmal an dieser Stelle ganz deutlich, dass Jesus da nicht irgendwen anders meint, sondern natürlich ganz klar sich meint. Da kommt dann Petrus und sagt, nee Jesus, das soll auf keinen Fall passieren, das müssen wir verhindern. Und Jesus spricht hier die härteste Kritik aus. Also ich hoffe noch nicht, dass ihr euch mal gegenseitig so kritisiert habt. Er sagt zu ihm, weg von mir, Satan. Denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt. Und weg mit dir, Satan. Denn du hast nicht Sinn für das, was Gott ist, sondern was der Menschen ist. Ja, in dem Reich geht es um andere Sachen. Geht es darum, an einer anderen Stelle sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen Menschen zu dienen. So geht's in seinem Reich zu. Und das nächste, was Gott, was in dieser Daniel-Stelle steht, der Menschensohn bekommt von diesem Uralten, der Gott im Himmel ist, Herrlichkeit und Ehre. Und auch das wird an vielen Stellen deutlich, dass Jesus das auf sich bezieht. Als er bei dem Gerichtsverfahren ist und die Zeugen gegen ihn auftreten, er aber auch dann schweigt, aber auch der Prozess nicht so richtig vorwärts kommen will, weil die Zeugen auch alle irgendwie was anderes sagen, da steht am Schluss der Hohepriester auf und fragt Jesus, warum antwortest du nicht? Hast du nichts gegen diese Anschuldigungen zu sagen? Aber Jesus schwieg. Darauf sagte der Hohepriester, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Und ich versichere euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Und da war klar, den müssen wir fertig machen. Das ist Gotteslästerung. Wie kann er das behaupten? Er bekommt die Herrlichkeit. Und die einzige Stelle, wo noch halt von dem Menschen so eine Rede ist, ist halt eine Apostelgeschichte. Da ist Stephanus, der auch ein wunderbarer Mensch gewesen sein muss, der eine große Rede hält und am Ende dieser Rede wird er umgebracht. Und die Leute können das irgendwie auch nicht ertragen, was er da so erzählt und sie sind schon voller Wut und knirschen mit den Zähnen und am Ende seiner Rede wird er vom Geist Gottes erfüllt und er kann den Himmel offen sehen und sieht die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt das auch, er sagt, ich sehe den Himmel offen und sehe den Menschensohn sitzen, den Menschensohn stehen zur Rechten Gottes. Und da schrien die Leute und hielten sich die Ohren zu und sind um ihn hergefallen und haben ihn niedergemacht. Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit von Jesus vom Menschensohn wird irgendwann noch ganz deutlich werden. Die Ehre, die Gott ihm gibt. Jesus nennt sich selber den Menschensohn. Ihm ist alle Macht gegeben. Das Reich Gottes ist angebrochen mit ihm. Und er hat Ehre und Herrlichkeit empfangen, die wir auch noch sehen werden. Und Jesus kann uns ein Vorbild sein, er muss uns sogar ein Vorbild sein. Also wenn du Christ bist oder Christ sein möchtest, dann muss Jesus dein Vorbild sein. Und Jesus kann uns auch gut ein Vorbild sein, auch in dieser Situation. Denn ich glaube, dass wir von all dem profitieren können. Jesus ist die Macht gegeben und deswegen davon profitieren wir, weil wir in unserer Identität, dass ich sagen kann, ich bin ein schuldloser, sündloser Mensch. Ich profitiere davon, dass Jesus, der ist, der befreien kann, dem alle Macht gegeben ist, der gesund machen kann, dass ich sagen kann, hey, Jesus macht mich frei. Ich bin frei, ich bin ein freier Mensch, ich bin ein Überwinder. Und auch wenn in dieser Zeit noch so ein Kampf ist und die Dinge noch nicht so deutlich sind, gilt das trotzdem. Ich profitiere davon, dass Jesus alle Macht hat. Ich profitiere davon, dass ihm das Reich Gottes geschenkt ist. Und dass ich auch für mich sagen kann, wer bin ich? Ja, ich gehöre dazu. Ich bin Teil, ich bin Diener dieses Reiches. Ich bin ein Sohn dieses Reiches. Ich bin ein Erbe dieses Reiches. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr die TV-Sendung kennt, Boss Undercover. Also ein TV-Format, da ist irgendwie, keine Ahnung, von einem großen Konzern, einer aus der Führungsetage, von den Managern, der geht nochmal so ein bisschen maskiert, mit einem falschen Schnurrbart und vielleicht irgendwie die, eine Kappe auf oder irgendwie sowas, ja, und dann geht er nochmal in eine der vielen Filialen und macht da ein Praktikum, stellt sich als Praktikant vor, um so nochmal zu bekommen, wie denn so die normalen Menschen noch denken oder wie das so ist, da zu arbeiten und ist so quasi undercover dort aktiv. Und die Leute geben sich natürlich halt auch ganz natürlich, klar, ist ja ein TV-Format, nein, aber sie sollen sich natürlich so normal geben, weil sie ja nicht wissen, dass das ja quasi hier der Chef von ihrem Chef von ihrem Chef ist, sondern denken auch, das ist halt einfach nur der Praktikant, mit dem kann man ja offen reden, ne? Da kann man auch mal einfach, muss man nicht irgendwie sagen, was man gelernt hat, was im Leitbild steht, sondern man kann mal einfach sagen, was quasi im eigenen Leitbild steht, mit D geschrieben, ja, sondern man kann, also bei Leid, da kann man einfach mal sagen, wie einem wirklich ums Herz ist und wie man wirklich denkt. Und am Ende von dieser Sendung, dann kommt plötzlich, wird offenbar, wer eigentlich der Praktikant ist. Das wird nämlich gar nicht, da werden nämlich die Angestellten in die Firmenzentrale eingeladen und denken, warum das denn? Ne? War mir ja vorher gar nicht klar. Und dann steht plötzlich der Chef da und denkt, Mensch, der sieht doch so ein bisschen aus wie der Praktikant. Und dahinter, ach, du bist ja der Praktikant. Mensch. Und dann gibt es halt das große Hallo und dann halt entweder die Kündigung oder die Beförderung, was weiß ich. Ich hab dann auch immer umgeschaltet. Nein, aber so ein bisschen ist das auch so, dass wir auch so sind. Man lebt hier in dieser Welt vielleicht so ein bisschen undercover. So, als vielleicht in einer Situation, wo man denkt, vielleicht in schwierigen Situationen, vielleicht in auch richtig ätzenden Situationen. Und eigentlich ist man doch der Sohn des Chefs. Nicht nur von dem Manager, sondern vom Eigentümer. Sondern von dem mir eigentlich der ganze Laden gehört. Und man auch die Herrlichkeit von Jesus, die auch noch richtig offenbar werden wird, am Ende, die wird auch bei uns, sagt die Bibel, am Ende offenbar werden. Wer wir wirklich sind. Und dann wird es so sein wie das große Hallo beim Boss Undercover. Ach, du? Und sei ruhig so ein bisschen so, du kannst es auch vorher mal ein bisschen raushängen lassen. Dazu fordert uns die Bibel ja auch auf. Aber ich glaube, dass wir wirklich davon profitieren können, auch von dieser Ehre, die Jesus bekommt, dass wir die auch jetzt schon bekommen, dass wir auch jetzt schon wissen, wer bin ich. Dass wir davon profitieren. Ja, es gibt noch viele andere Titel, die wichtig sind. Ich wollte einfach mal über diese Sache, über dieses Selbstverständnis, Jesus, wer bist du? Ich bin der Menschensohn, der wahre Mensch. Ich bin der, dem die Macht gegeben ist, dem die Ehre gegeben ist und dem das Reich Gottes anvertraut ist. Und natürlich hat Jesus auch eine besondere Rolle. Ich glaube, ich hoffe mal, das ist so jedem klar. Ansonsten kann ich euch ja gerne mal erklären. Aber trotzdem gilt das irgendwie auch für uns. Auch du bist, auch dir ist die Ehre Gottes anvertraut. Auch dir ist der die Herrlichkeit, das Reich Gottes, die Macht anvertraut. Und auch wenn sie jetzt noch nicht klar ist, es wird mal das große Hallo geben. Und dann wird das alles klar sein. Und dann wird auch dieser Konflikt, in dem wir leben, zu Ende sein. Und so ist das so ein bisschen, ich komme jetzt auf die Zielgerade, wünsche ich mir, auch wenn du bisher vielleicht sogar, ich glaube, ihr seid vielleicht alle so alt, ich hoffe mal nicht, dass ihr alle euch nur noch versteht als Sohn von XY. Renate, Gisela, Gerhard, Frank, Karin, als Tochter oder Sohn. Wenn das noch eure Identität ist, ich bin der Sohn von Dingenskirchen. Oder ich bin noch immer der. Oder der Name, den der dir gegeben wurde, passt dir so überhaupt gar nicht. Oder der Spitzname, den du bekommen hast, keine Ahnung, der doofe Wolfgang, der alberne Alfred, was weiß ich, wo irgendwie was mitschwingt, was dich so reduziert auf was, dann kannst du auch einfach mal sagen, nee, ich gebe mir einfach mal einen anderen Namen. Es gibt Leute, die geben sich einfach mal einen anderen Namen. Die sagen, nee, nennt mich jetzt in Zukunft so. Ich möchte nicht mehr so genannt werden. Und dann kann man auch mal einen neuen Weg einschlagen. Es gibt Leute, die das getan haben. Ein vielgeschätzter Künstler, Faruk Bulsara, den ich ja sehr verehre, den aber vielleicht auch viele von euch nur unter dem Namen Freddie Mercury kennen, der einfach mal seinen Namen ändert und sagt, nee, ich heiße jetzt so und ich mache was Neues. Ich bleibe nicht auf Sansibar und mache das, was meine Eltern gemacht haben. Ich mache vielleicht nicht das, was ich bisher gemacht habe, sondern ich lebe in dieser neuen Identität. Wer bin ich? Und ich bin auch ein Stück der Menschensohn, die Menschentochter. Und bin mit in dem Fahrwasser. Ein bisschen geschichtlich, ein bisschen vielleicht auch theoretisch. Ich hoffe trotzdem, dass so ein bisschen was da rübergekommen ist. Wir könnten noch ein Lied singen, wenn die Musiker schnell nach vorne kommen. Wie geölte Blitze. Und, jawohl. Bei dem einen oder anderen wusste man nicht, dass sie sich so schnell bewegen können. Und ich fände toll, wenn wir singen ein Lied und wenn wir einmal alle dazu aufstehen.